Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcastes Dr. Billa weiß alles anders. Und mir sitzt heute wieder gegenüber der Stefan Siebrecht. Dr. Stefan Siebrecht, so viel Zeit muss sein. Guten Morgen, Stefan.
Hallo, guten Morgen.
Ja, wir hatten schon mal angekündigt, heute wollen wir uns über Magnesium unterhalten. Magnesium ist ja das, was die Deutschen so am meisten einnehmen. Glaube ich jedenfalls, habe ich mal gelesen, weiß nicht, ob es eine aktuelle Statistik ist, aber was von den Supplementen am häufigsten eingenommen wird, ist Magnesium, ist total wichtig, hat zig Funktionen im Körper, ist sehr schwer auch zu messen. Man weiß gar nicht, ob man genug Magnesium im Körper hat, weil das meiste ist irgendwo festgelegt und wenn du eine Blutuntersuchung machst, ich weiß gar nicht, hast du eine Prozentzahl im Kopf?
Irgendwie? Ich glaube 1%.
Ich meine auch 1% so ungefähr. 1% schwimmt im Blut rum, also wenn ich dann irgendwie eine Analyse mache, dann ist das wie so ein Foto. Da sage ich immer, wenn du einen Hinkenden fotografierst, dann denkst du nicht, dass er hinkt. Das erkennst du nicht, du musst einen Film machen, du musst mehrere Aufnahmen machen. Und so ist es mit dem Magnesium, mit der Magnesiumversorgung auch. Ja, auf dem Markt sind ja diverse Präparate. Es gibt ja überall, ob in der Apotheke, in der Drogerie, im Lebensmittelhandel, gibt es verschiedene Kapseln. Und bisher war immer Stand anorganische Salze, werden schlechter aufgenommen vom Körper als organische Salze. Das war immer so der Stand des Wissens und das haben natürlich auch die Hersteller verbreitet. Jetzt hast du dich damit beschäftigt, sehr intensiv und hast ganz neue Erkenntnisse, die aber uns beide gar nicht so erstaunt haben.
Ja, also zunächst möchte ich mal zu Magnesium sagen, dass es mein Lieblingselement ist. Mhm. Ich glaube, es ist das meist unterschätzte Mineral von allen. Ich suche mal Calcium, kennt auch jeder. Da weiß ich, Calcium, Knochen, das ist eine One-Word-Message. Wir auch heute wissen, dass das nicht ganz so richtig ist, dass wir auch zu viel Kalzium zu uns nehmen, was dann eben nicht in den Knochen landet, sondern in Arterien und Bluthochdruck verursacht. Also ich bin jetzt kein großer Freund von Kalzium, dafür Magnesium. Und wir essen eigentlich relativ gesehen zu wenig Magnesium. Ja. Also die Magnesiumaufnahme ist in den letzten 100 Jahren um 50-60% zurückgegangen, während die Kalziumaufnahme sich fast verdoppelt hat. Durch Käse, Milch, Eis und so weiter, das hat man einfach viel mehr genommen.
Das ist ja eine total interessante Botschaft, weil es war doch über Jahrzehnte, haben doch die Frauen immer beim Frauenarzt gehört, sie müssen mehr Milchprodukte zu sich nehmen, weil sonst bekommen sie Osteoporose.
Ja, das Problem ist, dass Milch eigentlich auch schwefelhaltige Aminosäuren enthält, also ein saures Lebensmittel ist und dadurch dem Körper eher Kalzium entzieht, weil der Körper das Kalzium aus dem Knochen als Puffer verwendet für den Säure-Base-Haushalt. Und darum ist tierisches Eiweiß eigentlich eher Kalzium entziehend. Und das Kalzium, was man eigentlich so isst, das würde eigentlich theoretisch ausreichen, wenn man die Trägersubstanzen wie Vitamin K, K2 und Vitamin D3, die eben helfen, das Kalzium in den Knochen zu transportieren. Ja. Das ist eben sehr wichtig, dass es nicht in den Arterien, sondern in den Knochen. Mhm. Aber wie gesagt, das Magnesium ist eigentlich unterschätzt und die meisten Menschen wissen gar nicht, wo das Magnesium überhaupt wirkt. Viele kennen es vielleicht von den Krämpfen,
also ja, Muskelkrämpfe. Ja, das heißt es ja immer, wenn du nachts irgendwie Krämpfe hast im Bett, Muskelkrämpfe, dann Magnesiummangel.
Richtig, viele verwechseln das auch mit Sport verursachten Krämpfen. Obwohl die dann eher durch Natriummangel erzeugt werden. Beim Schwitzen schwitze ich viel mehr Salz aus, Natrium. Und der Natriummangel verursacht sportbedingte Muskelkrämpfe. Und die Literatur Magnesium zur Therapie von diesen sportbedingten Muskelkrämpfen ist 50% wirken, zeigen, dass es wirkt. 50% zeigt nicht, dass es wirkt. Also es ist so halbe-halbe. Dagegen bei Nervenbedingten, also Restless-Leg-Syndrom, Stress, Bluthochdruck, überall da, wo die Nerven praktisch triggern, die Muskulatur, Herz schlägt schneller, Muskel wird zum verkrampft, wirkt das Magnesium eben entspannend. Und es ist genau der Gegenspieler des Calciums. Calcium macht das Gegenteil, es spannt an, es verursacht Schmerzen, auch bei der Schmerzübermittlung ist es wichtig, das Herz schlägt schneller. Und Magnesium und Calcium sind sozusagen Gegenspieler. Calcium macht das Licht an, Strom fließt, Magnesium dämpft, beruhigt, entkrampft. Darum sind die Anwendungen bei Magnesium auch sehr vielfältig, auch für Menschen einsetzbar. Wie gesagt, ADS bei Kindern, Schmerzen, PMS bei Frauen, Schlafprobleme, Ängste, Muskelkrämpfe, bis hin aber auch zu Müdigkeit, Erschöpfung, weil es für die Energieproduktion gebraucht wird. Also es gibt unglaublich viele Wirkungen des Magnesiums, Aber jetzt kommt das Problem. Magnesium ist auch ein sehr schwieriges Element. Nicht umsonst haben wir davon nur 28 Gramm im Körper, während wir gleichzeitig 2 Kilogramm Calcium haben in den Knochen. Obwohl es chemisch gesehen in die gleiche Gruppe der Alkaloide gehört, weil es mal Kationen bildet, zweifach positiv geladen. Und ich habe mich immer gefragt, warum man, wenn man 1000 Milligramm Calcium zu sich nimmt, gar nichts spürt. Aber wenn man 1000 Milligramm Magnesium nimmt, kriegt man schwerste Durchfälle.
Ja, ja, ja.
Und der Grund liegt einfach darin, dass das Magnesium als Ion sehr, sehr viel kleiner ist. Das heißt, die Ladungsdichte auf seiner Oberfläche ist extrem hoch und darum zieht das Magnesium sehr, sehr viel Wasser um sich herum. Und diese Wasserhülle, die hemmt praktisch den gesamten Transport des Magnesiums, damit es durch diesen Ionenkanal durchgehen kann, wo Calcium und Magnesium beide durch müssen, also auch darum konkurrieren um diese Aufnahme, hat das Magnesium es immer schwerer, weil es eben sehr viel Wasser mit sich herumschleppt. Und das muss man erst entfernen. Also wenn ich ein Magnesiumsupplement nehme und trinke das mit einem Glas Wasser oder Glas Milch, dann hemmt das Milchkalzium die Aufnahme des Magnesiums, weil es schneller dadurch geht. Das Gleiche ist auch, wenn ich es dann geschafft haben sollte, dass Magnesium im Blut angekommen ist, dann muss es ja vom Blut wiederum in die Zelle gelangen. Auch dort hat es wieder das Wasser, was es sich im Blut herangezogen hat. Und darum wird Magnesium aus dem Blut sehr langsam auch erst aufgenommen in die Zellen. Und wenn man dann eine sehr hohe Dosis genommen hat, der Körper es aber nicht schafft, das so schnell aufzunehmen, weil das langsam ist, dann wird es aber wieder ausgeschieden.
Ja.
Also wir reden beim Magnesium nicht bei einer Bioverfügbarkeit, was kommt im Blut an, denn das landet dann meistens im Urin, sondern was kommt am Ende in der Zelle an. Und leider ist eben, das hat die Hauptnebenwirkung der Magnesiumsalze, ist eben dieser Durchfall. Und das haben sehr viele Menschen, die mit 400 Milligramm, 600 und sagen, vertrage ich überhaupt nicht, ich bekomme Durchfall. Und dann nimmt man entweder weniger oder man nimmt ein Magnesiumoxid, was also unlöslich ist und dadurch schlechter bioverfügbar. Und dann bekommt man eben keinen Durchfall. Ja. Und wir bei Tayo haben uns da ziemlich lange mit beschäftigt, welche Lösung man da anbieten könnte. Und wir haben dann eben ein sogenanntes endosomales Magnesium entwickelt. Das ist ein wasserunlösliches Magnesium, was also keinen Durchfall verursacht.
Ja, wo man ja zuerst vermuten würde, wenn sich das nicht löst im Wasser, dann nimmt der Körper das ja gar nicht auf.
Genau. Und damit diese Bioverfügbarkeit erhöht wird, wurde eben die Teilchengröße dieser Partikel sehr, sehr stark reduziert auf 0,3 Mikrometer oder 300 Nanometer. Das ist nicht Nano, es ist halt ein Mikrometer, Mikropartikel.
Ja.
Und diese kleinen Partikel, die werden oder können von den Enterozyten im Darm direkt verschluckt werden, absorbiert werden über einen Prozess, der sich Endozytose nennt. Also gleich wie auch Liposomen verschluckt werden. Die Zelle stülpt sich praktisch um das Partikel rum, öffnet dann die Membran nach innen und dann ist es einfach verschluckt.
Ja.
Das können die direkt absorbieren. Und darum ist unser Magnesium auch nicht in Konkurrenz zum Calcium, weil das ja über diese Ionenkanäle geht oder Eisenionen oder Zink. Es wird praktisch über einen eigenen Weg mit einer sehr hohen Bioverfügbarkeit praktisch verschluckt und macht eben keinen Durchfall. Und auf die Ergebnisse, die du gerade angesprochen hast, da beziehen wir uns auf die vielen verschiedenen Salze, die es gibt. Es gibt auch moderne Salze, wie Bisglycinate oder Treonate oder Taurinate, die sehr, sehr teure Begleitstoffe haben, denen man dann sagt, ja, deswegen ist das Magnesium dann besser bioverfügbar oder auch besser wirksam. Und wir haben dann mal aus einer Lust heraus.
Ich will einen Moment nochmal innehalten und nochmal ganz kurz erklären. Magnesium nehmen wir ja nicht in seiner reinen Form auf, also als elementares Magnesium. Ne? Gibt es auch zu kaufen, das brennt, glaube ich, schnell.
Ja. Und du bist Taucher verwenden das zum Schweißen unter Wasser.
Genau, du bist ja Chemiker. Also das hat im Körper nichts zu suchen. Wir nehmen immer die Salze auf. Und bei den Salzen hast du also Magnesium als positives Ion und dann brauchst du aber noch ein Gegenion. Und dann hast du ein Salz, wenn das zusammenkommt. Und da gibt es eben die, je nachdem, so ein Oxid wird sehr gerne verwendet, weil es eben klein ist alles insgesamt. Und dann kannst du viel in so eine Kapsel reintun. Und die Hersteller haben eben verschiedene Magnesiumsalze inzwischen in den Handel gebracht. Und je größer dieses Gegenion ist, desto weniger Magnesium nimmst du natürlich auf mit der Kapsel.
Genau.
Das ist natürlich dann auch oft besonders gut verträglich, nur deswegen, weil da gar nicht genug Magnesium drin ist.
Genau, so ist das. Jedenfalls die meisten davon sind eben wasserlöslich. Und wasserlöslich heißt, dass in Wasser das aufgelöst wird und sich diese beiden Teile trennen. Das Magnesium-Ion 2+ zieht das Wasser um sich herum. Mhm. Das andere Ion ist negativ dann geladen, hat dann auch eine eigene Wasserhülle. Und da war immer die Frage, wie wird das aufgenommen? Wird das als Einzelstoffe aufgenommen? Das Magnesium praktisch über diesen Ionenkanal wie Calcium? Oder gibt es irgendwelche Komplexe, dass das Gegenion, dass die Zitronensäure oder die Apfelsäure oder Milchsäure, dass die oder Aminosäuren wie das Glycin, dass die irgendwelche Komplexe bilden um das Magnesium herum und es dadurch abschirmen, sodass man eben keinen Durchfall bekommt und entweder eine andere Aufnahme möglich wird. Und wir haben jetzt diesen Versuch gemacht, haben diese Salze uns besorgt, 15 verschiedene wasserlösliche Salze, die in einer äquimolaren Menge, gleiche Menge Magnesium, in Wasser aufgelöst und haben dann den sogenannten osmotischen Druck gemessen, der direkt praktisch beschreibt, wie viele gelöste Teilchen sich in der Lösung befinden. Und sollte sich ein Komplex bilden aus 2, 3, 4 Teilchen, dann wäre das ja als Komplex ein Teilchen. Man würde relativ gesehen weniger messen und auch einen geringeren Druck. Und wie gesagt, wir haben das eigentlich schon erwartet, was ist vorweggenommen. Das Ergebnis war eben erschreckend, dass wir für alle 15 Salze, die wir gemessen haben, praktisch den gleichen osmotischen Druck gemessen haben pro Magnesium.
Heißt was?
Und das heißt, dass das Magnesium von allen Salzen immer als freies Ion vorliegt, nicht als Komplex. Dass es von allen, in allen Salzen immer über den Ionenkanal aufgenommen wird und dass diese ganze Komplexbildung, die beschrieben wird, dass die einfach, es ist eine schöne Marketingstory, aber leider können wir jetzt nachweisen und messen, dass es das nicht gibt. Ja. Nicht in Wasser. Mhm. Ja, die mögen ja im festen Zustand sich anordnen als Pulver, aber das Pulver esse ich ja nicht so. Ich trinke es ja in Wasser oder im Magen löst es sich auf.
Ich wollte sagen, spätestens im Magen hast du ja ein wässriges Milieu.
Und dann sind alle Magnesiumsalze gleich. Mhm. Magnesiumchlorid, Magnesiumcitrat, Magnesiumbisglycinat, Trionat, es ist alles eine schöne Story, aber am Ende ist es das gleiche Magnesium 2+-Ion. In Wasser, was dann den Weg geht oder auch nicht. Und wir haben dann gemessen die Osmolarität von unserem Produkt und die war 0, weil es ja nicht wasserlöslich ist.
Ja.
Und damit auch keinen Durchfall verursacht, keinen osmotischen. Ja.
Ich würde ganz gerne nochmal versuchen, weil sich das viele nicht vorgestellt haben oder früher im Chemie, glaube ich, oder Physikunterricht nicht aufgepasst haben, was ist dann eigentlich Osmose? Und das ist ja ein häufiger Begriff und wird ganz häufig verwendet. Aber was ist das eigentlich, Osmose?
Ja, die Osmose kam ja damals auf mit den sogenannten isotonischen Getränken. Das war ja sozusagen Isotonie und Hypotonie. Und das ist einfach die Anzahl gelöster Teilchen. Wir alle wissen, dass man kein Meerwasser trinken sollte, weil man davon verdurstet, weil das einen sehr hohen osmotischen Druck hat. Man kann sich so vorstellen, wenn ich mehr Teilchen in einer linken Hälfte habe und habe ich jetzt 1000 Teilchen und rechts habe ich 0, dann habe ich bei den 1000 Teilchen einen sehr hohen osmotischen Druck und links habe ich ja keine Teilchen und wenn ich das sozusagen diese Membran öffne, dann würde sich der Druck so dazu führen, dass sich das ausgleicht, dass ich am Ende 500 links habe und 500 rechts habe.
Ja.
Dann
ja,
habe ich den isotonischen gleichen Druck auf beiden Seiten.
Wir stellen uns einfach so einen Behälter vor mit Wasser. Und in der Mitte des Behälters ist eine so Membran, aber die lässt eben nur Wasser durch. Aber das, was wir da drin lösen, das geht nicht. Das ist eine semipermeable Membran. Und das hast du auf der einen Seite deutlich mehr Teilchen. Und dann führt es dazu, dass das Wasser dann rüberfließt, sodass in beiden Behälterteilen nachher die gleiche Konzentration vorhanden ist. Und dieser Druck, das habt ihr gemessen. Das ist dieser osmotische Druck.
Genau. Also man kann damit die Teilchenanzahl direkt messen.
Genau.
Deswegen sollte man ja auch kein Meerwasser trinken, weil man dadurch dem Körper eher Wasser entzieht, weil er diesen hohen Salzgehalt verdünnen will und auch kein destilliertes Wasser, weil man damit die Zellen zum Platzen bringt. Das würde isotonische Getränke heißen, man trinkt genau die gleiche Anzahl an Teilchen gelöst, die im Blut vorhanden ist. Und das wäre dann isotonisch. Ne?
Genau, das kennt man ja von den Sportgetränken. Haben wir das auch schon mal nebenbei erklärt?
Ja, super. Also deshalb, wenn man natürlich jetzt unser Magnesium verwendet, dann hat man natürlich ein hypotonisches Getränk. Ich habe eine Möglichkeit, Magnesium zu verwenden. Es ist übrigens auch von der Löslichkeit, es ist ja nicht löslich, es ist dispergierbar. Das heißt, es sieht dann aus wie Wandfarbe. Es ist dann wie Milch.
Ja.
Sehr weiß. Weiß ist, die schweben, die Teilchen, sie sind so klein. Also man kann das auch Magnesiummilch nennen, obwohl man den Begriff Milch nicht verwenden darf. Aber es ist halt dann eben ohne osmotischen Druck, ohne Durchfall. Und dadurch kann ich natürlich andere Stoffe wie Zucker oder andere Salze hinzusetzen, ohne jetzt diese Osmose so hoch zu treiben, dass ich hyperton werde und damit eben nicht so gut aufgenommen werde.
Ja. Ja, was macht man jetzt, wenn alle Salze gleich sind, wie du sagst, und man Durchfall bekommt bei höherer Dosierung? Es gibt ja sogar Ärzte, die das empfehlen, die sagen, ja, nehmen Sie mal so viel, bis Sie Durchfall kriegen, und dann nehmen Sie eine Kapsel weniger. Dann haben Sie die richtige Menge.
Ja, das Problem liegt unter anderem auch darin, dass ja nicht die Menge an Magnesium entscheidend ist, die im Blut ankommt, sondern die vom Blut in die Zellen gelangt. Ja. Und da ist weniger mehr, weil der Körper dafür Zeit braucht. Ich bin kein Freund davon, sehr hohe Dosierungen an Magnesium zu geben, obwohl das für viele einfacher wäre. Einmal am Tag 400 Milligramm, 500 Milligramm und dann war es das. Studien haben gezeigt, dass es einfacher und besser ist, wenn man 100 Milligramm nimmt als Maximum und dafür 3, 4, 5, 6 Mal am Tag, weil man dann relativ gesehen weniger Magnesium ausscheidet und verliert und viel, viel mehr Magnesium in den Zellen ankommt, weil wir dieses System des Magnesiumtransportes sonst überfrachten, überladen. Und da ist in dem Fall, es ist schwieriger, dieses Regime, dieses Dosisregime, mehrmals am Tag 100 Milligramm zu nehmen, aber es ist einfach sehr, sehr viel wirksamer.
Ja, ja. Und was habt ihr euch jetzt alles einfallen lassen, damit, um das alles besser hinzukriegen?
Ja, wir arbeiten ja noch an verschiedenen Produktkonzepten. Das sind sogenannte auch Konzentrate, Sirupe, wo man dann praktisch wie so eine Art Getränk, diese Magnesiummilch dann flüssig direkt zu sich nehmen kann. Mhm. Und natürlich auch Kapseln und Tabletten sind diese üblichen Darreichungsformen.
Ja.
Einige mögen das und präferieren Kapseln. Andere sagen, ich kann das nicht schlucken, das ist unangenehm. Mhm. Wir haben auch Gummibärchen gemacht mit Magnesium, auch für Kinder, wo man dann sagt, ich mache 50 Milligramm in so ein Gummibärchen und dann kann ich davon 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück essen. Ist auch eine einfache, angenehme Möglichkeit, sich über den Tag verteilt mit kleineren Dosierungen zu versorgen. Da gibt es sicherlich die verschiedenen Möglichkeiten.
Ja.
Aber wie gesagt, in diesem Fall ist eine Verteilung der Dosis günstiger als eine Einmaldosis auf einer sehr hohen Menge basierend.
Ja, total spannend. Und das, was wir jetzt gerade erzählt haben, wird vielen wahrscheinlich nicht gefallen.
Ja, das ist Magnesium ist halt ein weit verbreitetes Element, ein weit verbreitetes, auch produziert. Es gibt so viele verschiedene Magnesiumsalze. Und jeder wollte natürlich verschauen, warum ist mein Magnesiumsalz das Beste. Und am Ende muss man jetzt leider sagen, sie sind eigentlich alle gleich. Mhm. Also wenn sie wasserlöslich sind.
Wenn sie wasserlöslich sind, genau.
Genau.
Deswegen lieber wasserunlöslich ist.
Genau. Aber wie gesagt, man muss auch die Bekanntheit des Magnesiums noch weiter erhöhen, denn die Japaner zum Beispiel haben eine 1:1 Aufnahme bisher von Calcium zu Magnesium, immer noch. Also sie haben relativ wenig Milchkonsum. Und die Japaner haben die geringste Rate an Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Ja.
Während die Finnen zum Beispiel, die haben etwa 7:1 und haben die höchsten Herz-Kreislauf-Raten. Also man kann schon direkt sagen, Calcium ist das Element, was uns auf Dauer auch schädigt. Und es ist ja auch ein Nährstoff, der eine ganze Gruppe von Arzneimitteln gegen sich hat, nämlich die sogenannten Calcium-Antagonisten, die ja den Einstrom von Calcium in die Zellen verhindern sollen.
Ja.
Und dadurch den Blutdruck senken. Und wir haben ein Riesenproblem in Europa mit Blutdruck. Viele Millionen Menschen leiden unter hohem Blutdruck und nehmen Calcium-Antagonisten ein und sollen dann ein Calcium-Supplement nehmen für gegen ihre Osteoporose. Das macht ja keinen Sinn in dem Sinne.
Nee.
Und da ist eben Magnesium, Calcium muss man senken in der Aufnahme und Magnesium erhöhen, sodass wir wieder zurückkommen zu einem gesünderen 2:1 Verhältnis in der Aufnahme Calcium-Magnesium. Das wäre eigentlich erstrebenswert.
Ich finde es interessant, was so Ernährungskampagnen dann doch bringen über viele Jahre. Nicht, dass man immer wieder gesagt hat, esst mehr Milchprodukte und Käse und die Frauen das dann brav scheinbar gemacht haben auch und die Männer wahrscheinlich auch. Und ähnlichen Fall hatten wir ja auch bei den Omega-6-Fettsäuren, nicht, dass man auch viele Jahre gesagt hat, man esst Margarine, ist viel besser als Butter, Butter erhöht den Cholesterinwert, ist ja alles Quatsch, wie wir inzwischen wissen. Und ja, aber das hat dazu geführt, dass wir ja auch jetzt enorm viel Omega-6-Fettsäuren essen. Über verschiedene Öle.
Ja, Omega-3, Omega-6-Verhältnis, da, das ist eben das Entscheidende.
Das Verhältnis,
Kann gerne mehr Omega-3 essen, aber ich muss gleichzeitig auch weniger Omega-6-Verhältnis, das ist eben das Verhältnis.
Ja.
Wobei eben ein 4:1-Verhältnis, ich sag mal, angestrebt wird, während Olivenöl zum Beispiel 14:1 hat, Omega-6 zu Omega-3, also eigentlich ein sehr ungünstiges Verhältnis.
Ja.
Es gibt ja dieses neue Buch, das ist nicht mehr ganz so neu, der Ernährungskompass von Herrn Bas Kast, das wurde auch im Fernsehen besprochen.
Mhm.
Und Herr Kast hat dann wirklich gesagt, in einem Satz, Milch, ein Ampelsystem erfunden und Rot, Gelb und Grün. Und Rot waren dann Lebensmittel, die nicht zu empfehlen sind. Und da bekam bei ihm Milch ganz klar eine rote Karte. Und da wurde sie gefragt, ja warum? Und sagte, ja Milch erzeugt Krebs. Und das hat mich dann auch natürlich ein bisschen geärgert, weil das einfach nicht wahr ist. Denn er hat sich auf eine Studie bezogen, die sogenannte Nervous Health Study in den USA, wo man über 30 Jahre 300.000 Menschen analysiert hat, davon 120.000 Krankenschwestern. Und das Ergebnis war eben, dass Frauen, die Vollfettmilch verzehrt haben, tatsächlich ein erhöhtes Risiko für Brustkrebs hatten. Und gleichzeitig Frauen, die vollfettreduzierte Milch verzehrt haben, ein geringeres Brustkrebsrisiko. Und die Ursache liegt darin, dass Milch ja ein wachstumsförderndes Lebensmittel ist, was kleinen, jungen Tieren ermöglicht, schnell zu wachsen.
Genau.
Und damit eine höhere Überlebenschance zu haben. Und da auch Wachstumshormone drin sind. Und die sind fettlöslich. Wenn ich dieses Fett herausziehe aus der Milch, dann habe ich auch diese Wachstumshormone reduziert. Wenn ein Mensch, der ausgewachsen ist, Wachstumshormone nimmt, was soll wachsen? Außer hormonrelevante, hormonempfindliche Organe.
Ja.
Beim Mann die Prostata, bei Frauen sind es die Brüste, die Brustdrüsen.
Genau.
Und Herr Kass hat das dann so, Milch verursacht Krebs. Das ist sozusagen, man merkt hier auch wiederum, wenn man was stark verkürzt, dann wird die Aussage am Ende falsch. Und wir haben ja auch heute diesen Trend, vegane Milchersatzprodukte. Ich finde das sehr, sehr spannend, auch Milchersatzprodukte zu machen. Aber man sagt dann auch wieder, wir müssen diesen Kalzium zusetzen.
Ja.
Anstatt zu sagen, das ist ja, ich nehme den Teufel aus der Milch, das Kalzium, und packe es in ein veganes Alternativprodukt, anstatt zu sagen, ich mache das Magnesium da rein. Dann hätte ich wirklich eine Alternative, eine pflanzlich basierte Milch mit Magnesium. Das trinke ich als Gegengewicht zu der tierischen Kalziummilch.
Jetzt haben wir für die Industrie schon wieder neue Produkte entwickelt nebenbei. Super.
Ja, das ist eines der Konzepte, an denen wir auch arbeiten.
Ja,
Wir machen das oft, wir kaufen ein Produkt aus dem Supermarkt, eine Hafermilch, machen die auf, lösen unser Magnesium, das Bergin ist da drin und sagen so, hier, eigentlich ist es schon fertig.
Ja.
Mehr musst du nicht machen.
Ja. Ja, wunderbar. Also, aber du kannst damit mit einfachen Aussagen, wie wir sehen, kannst du Bestseller schreiben. Ne?
So ist das. Ja, ich meine, schon der zweite Satz auf dem Titel hat sich der einer Teilnehmer dort hat sich auch darüber aufgeregt, weil es hieß ja der Ernährungskompass und dann eine Übersicht über alle Ernährungsstudien.
Mhm.
Und wenn jemand schon sagt, er ist ein Journalist, der Herr Kast, und hat dann vielleicht ein paar hundert, vielleicht auch tausend Studien gelesen, aber niemand, auch ich, könnte nie behaupten, ich hätte alle Studien gelesen und könnte darüber eine Übersicht geben. Und das ist schon sehr, sehr anmaßend.
Bis auf Herr Lauterbach, der liest ja nachts immer die Studien.
Ja, man muss das eben auch dann immer im Kontext sehen und interpretieren. Und diese Studie, diese Nervous Health Studie, da wurden über 800 Publikationen herausgezogen. Und das hat ganz entscheidende Wendungen gegeben, weil über so einen langen Zeitraum von 30 Jahren 300.000 Menschen zu beobachten, was essen die, was bekommen die an Krankheiten. Da wurden einige Aussagen, die wir immer geglaubt haben, so ein bisschen über den Haufen geworfen, weil man dann zum ersten Mal Belege gefunden hat, dass es nicht so ist.
Ja. Wir kommen schon wieder ins Plaudern, herrlich, wunderbar. Wir könnten immer so weitermachen, aber wir haben uns fest vorgenommen, nicht über 20 Minuten, das haben wir jetzt nicht ganz geschafft, aber wurscht. Stefan, es war wie immer, jetzt war unsere dritte Folge, macht sehr viel Spaß, heute über Magnesium, ganz interessante Sachen, endlich ohne Durchfall Magnesium einnehmen. Ihr habt die Lösung dafür. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
Danke.
Mach's gut.